Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Innenstädte neu denken. Eine Studie gibt dazu wichtige Denkanstöße. Gleich mehr dazu. Kabarett neues Leben einhauchen. André Hartmann ist der neue Chef der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Morgen stellt er seine Pläne vor, schon heute bei uns hier in Fazit. Außerdem sprechen wir über die Memoiren von Alexei Nawalny, die morgen erscheinen, und über Provenienzforschung am Buchheim-Museum am Starnberger See. 5000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger wurden im Sommer befragt, welche Erwartungen sie an Innenstädte haben, was sie freut, was sie ärgert, was sie sich wünschen. Und jetzt wurde die Deutschlandstudie Innenstadt der Ziemer Beratungs- und Management GmbH vorgestellt mit den Antworten. Der Geschäftsführer ist Roland Wölfel und er ist jetzt am Telefon. Herr Wölfel, guten Abend.
Guten Abend.
Aus welcher Idee heraus ist denn diese inzwischen zweite Deutschlandstudie Innenstadt entstanden?
Der Impuls kam durch die vielen verschiedenen Herausforderungen, die die Innenstädte unter anderem durch Corona hatten. Da hat sich so viel gewandelt und so viel gedreht und so viele Themen kamen gleichzeitig auf die Städte zu, dass wir gesagt haben, wir müssen den Städten regelmäßig ein Spiegelbild geben von dem, was die Bürger, was die Kunden, was die Besucher von ihren Städten erwarten. Früher kamen die Probleme nacheinander, einmal die Einkaufscenter, einmal die Fußgängerzonen, einmal die Fachmarktcenter und jetzt kam alles auf einmal und da sind wir alle überfordert in der Wahrnehmung. Das heißt, wir müssen schneller reagieren, wir müssen feingliedriger reagieren und wir müssen viel mehr Faktoren miteinander vernetzt betrachten. Und darum haben wir diese Innenstadtstudie gemacht, die eben alle Facetten, wie nehme ich die Stadt wahr, also was habe ich so im Kopf für einen Wunsch an die Stadt, wie komme ich zur Stadt, was erlebe ich in der Stadt und auch welche Loyalität habe ich meiner Stadt gegenüber. Also so haben wir diese ganze Customer Journey, wie man neudeutsch sagt, hier abgebildet und versucht, den Städten damit Hinweise zu geben, worauf sie achten müssen.
Eine Kundenreise durch die Innenstadt. Sie sagen, ein Spiegelbild wollten wir geben. Das heißt, Sie wollen Debatten anstoßen, Denkanstöße vermitteln?
Genau, also wir wollen einfach Denkanstöße geben, wir wollen sparing sein, zu sagen, habt ihr darüber nachgedacht? Und man muss immer dann überlegen, wie ist das genau in meiner Stadt? Aber was wir aufzeigen können, sind quasi Zusammenhänge, sind Aspekte, die man beachten muss. Es sind so 1, 2, 3 neue Aspekte rausgekommen, wo wir sagen, da müssen wir nochmal genau auch hinschauen, da müssen wir uns nochmal drum kümmern. Die Funktion der Stadt eben als gesellschaftlicher Mittelpunkt. Es treffen sich nirgends mehr Menschen wie in den Städten und im Handel. Und wir nutzen das kommunikativ im Rahmen unserer Gesellschaftspolitik noch zu wenig. Wir kommunizieren über Medien, über Talkshows, über Facebook und dieser Face-to-Face-Kontakt, der hier noch möglich ist, der auch hier nicht in Silos stattfindet, wo man sich nicht auseinanderdividiert zwischen Telegram und X und Facebook und Insta und TikTok, sondern da ist eigentlich noch alles gut gemischt und das ist, glaube ich, eine Chance auch, die da drin steckt.
Kultur ist ein wichtiger Standortfaktor für Städte ganz allgemein. Ein attraktives Kulturangebot wirkt insgesamt anziehend. Kann man diesen Gedanken auch auf Innenstädte beziehen?
Mit Sicherheit. Innenstadt ist ja ein Stück auch Kultur, Baukultur. Es ist ein Stück weit Geschichte der Stadt. Es ist Identifikationskultur. Das Spannende ist eigentlich, was wir unter dem Kulturbegriff fassen. Also fassen wir den weiter, so wie es die Kultur- und Kreativwirtschaft sieht, oder fassen wir es enger und packen nur die Hochkultur. Was wir so aus städtischer Sicht feststellen, ist, dass wir die Kultur sehr gut auch dahingehend inszenieren kann oder Kultur eigentlich bewirken kann, dass auch wieder Menschen zusammenkommen, die eben aus unterschiedlichen Richtungen kommen, alt, jung, reich, arm, links, rechts, etc. Und international. Die Kultur hat da die Möglichkeit, solche Themen gut zu spielen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das begreifen und dass das vielleicht auch noch stärker im öffentlichen Raum stattfindet. Denn jede Einrichtung hat so ihre Stammkunden, jede Kneipe hat ihre Stammkunden und im öffentlichen Raum, da gibt es nicht den einen, sondern das sind eigentlich immer alle unterwegs. Und das ist auch so eine Chance, die wir da sehen, wo wir sagen, da müssen wir noch mal ein bisschen mehr noch Hirnschmalz verwenden, wie wir das auch im Sinne unserer Gesellschaft nutzen können.
Für Sie, Herr Wölfel, sind Münster und Esslingen positive Beispiele für Städte, die mit Kultur die Innenstadt auch revitalisieren. Was machen denn diese beiden Beispiele, diese beiden Städte richtig?
Münster hat eine ganz starke Partizipationskultur seit Jahren. Das heißt, die beteiligen die Bürger immer wieder an Stadtentwicklungsprozessen. Die inszenieren im öffentlichen Raum Kulturveranstaltungen. Die stellen Stühle auf den Platz und machen eine Aufführung. In anderen Städten wird öffentlich getanzt, was für uns sehr völlig außergewöhnlich ist. In China ist es durchaus normal. Das heißt, die breite Teilhabe an diesen ganzen Veranstaltungen ist wichtig. Und in Esslingen betrachtet man eben auch diese Themen Kultur, Innenstadtentwicklung sehr integriert. Das heißt, wenn die Esslinger dann ein Estival machen, das sind viele kleine Veranstaltungen, die an unterschiedlichen Orten in der Innenstadt stattfinden, dann sorge ich zum einen für Leben, für Frequenz, wenn man es so rein aus der Handelsbrille sieht, und schaffe damit wieder die Voraussetzung, dass eben die Bevölkerung erstens ihre Stadt erlebt, dass es sie wahrnimmt, dass es sich idealerweise damit identifiziert und noch besser die Stadt nutzt als Bühne der eigenen kooperativen Kommunikation, wenn man so möchte.
Solche Projekte, solche Ideen, die kosten natürlich in der Realisierung auch Geld. In vielen Innenstädten sind daher Investitionen notwendig, heißt es in dieser Studie. Woher kann denn das erforderliche Geld kommen? Muss da die Schuldenbremse gelöst werden?
Es ist ja immer entweder mehr Schulden machen oder anders verteilen. Diese Diskussion muss man führen vor Ort. Ich denke, wichtig ist auch, dass wir neue Geschäftsmodelle entwickeln, also Beispiel die Miete. Früher hatte ein Eigentümer seinen Laden für 10 Jahre zu einer festen Miete vermietet. Und der Unternehmer, der Ladenbetreiber, der Einzelhändler hat das komplette Risiko getragen. Macht er ein Geschäft, kann er sie bezahlen. Macht er kein Geschäft, kann er sie nicht bezahlen. Dem Eigentümer war sie immer sicher. Und hier müssen wir einfach Risiko und Chance besser verteilen zwischen den unterschiedlichen Akteuren. Und damit machen wir sie auch ein bisschen stabiler und flexibler. Denn wenn zum Beispiel eine Umsatzmiete genommen wird, dann ist es eben so, wenn es dem Geschäftsinhaber gut geht, dann geht es auch dem Vermieter gut. Wenn es ihm schlecht geht, dann ist eben der Vermieter auch, hat er auch ein bisschen weniger, trägt aber durch dieses Weniger dazu bei, dass der Unternehmer dennoch überleben kann, wo er sonst vielleicht an einer zu hohen Miete Konkurs machen müsste.
Stichwort Klimawandel, Herr Wölfel. Wir müssen, da gibt es ja überhaupt keinen Zweifel, uns auf die drohenden Veränderungen einstellen. Wie wichtig ist denn eine innerstädtische Anpassung an die extremen Wetter, die uns bevorstehen?
Die ist sehr wichtig. Aktuell stark im Fokus ist das Thema Hitze. Da kommen dann zwei Sachen im Grunde zusammen. Das ist das eine, wir wollen ja, dass die Menschen lange in der Innenstadt bleiben. Wenn es zu heiß ist, dann gehe ich wieder in meinen kühlen Keller. Wenn ich aber in der Innenstadt grün habe, das war auch das, was die Bürger hier besonders sich gewünscht haben. Also Bäume, Verschattung, grüne Oasen, wo man sitzen kann. In Bayreuth gibt es einen schönen Stadtwald, nennt sich der, direkt vor dem Karstadt. Früher hat man gesagt, der zerstört die Blickbeziehung des Kunden zum Schaufenster. Heute ist es ein Verweilbereich, wo sich einfach Menschen hinsetzen können, die dort nichts konsumieren müssen, die sich dort einfach aufhalten, miteinander reden und wo eben auch sehr gemischte Bevölkerungsgruppen dann sich treffen. Gleichzeitig ist es ein Beitrag zum Stadtklima im Sinne eben des physischen Klimawandels und zum Stadtklima im Sinne des psychischen Klimas, was man in der Stadt hat. Also von daher kann man solche Themen auch gut integriert betrachten. Dann hilft es im Grunde beiden Seiten.
Ich hatte es gesagt, es ist nach 2022 die zweite Studie zu diesem Thema. Was hat sich denn in diesen 2 Jahren verändert? Und Sie hatten das Stichwort Corona ja am Anfang unseres Gesprächs schon genannt, Herr Wölfel.
In der ersten Studie war deutlich, wir haben das Risiko, dass viele Menschen nicht mehr in die Innenstadt zurückkommen. Das lag so bei 20% an Frequenz, an Besucherverlust. Das hat sich Gott sei Dank so nicht bewahrheitet. Wir haben gefragt, wie ist die Absicht? Das heißt, wir haben die Sicherheit gewonnen, man kann zurückholen. Es war so, dass wir erstmal wieder das Thema Frequenz in den Mittelpunkt gestellt haben. Wir gesagt haben, wie können wir die Stadt inszenieren? Die Innenstädte haben ja so einen Funktionswandel. Früher waren sie rein in Versorgungsorte, also die Marktplätze, wo man halt eingekauft hat, dass man leben konnte. Dann waren es Erlebnisorte und jetzt sind es, glaube ich, Lebensorte, wo auch der gesellschaftliche Zusammenhalt deutlich gepflegt werden kann. Das ist so noch nicht im Bewusstsein verankert, weder bei Politik, glaube ich, noch bei unseren sonstigen Akteuren. Und wenn ich in der Stadt bin, dann möchte ich ja damit immer ein positives Erlebnis verbinden. Und da haben wir festgestellt, dass 2/3 aller Urlauber auch die Innenstädte gerne besuchen. Früher war die Innenstadt Schlechtwetterprogramm. Wenn es geregnet hat, dann bist du im Urlaub in die Innenstadt. Jetzt ist das ein fester Baustein quasi auch der Urlaubsplanung.
Die zweite Deutschlandstudie Innenstadt der Zima Beratungs- und Management GmbH. Der Geschäftsführer Roland Wölfel war das. Herr Wölfel, danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, ein Kabaretttheater mit großer, großer Tradition. 1956 gegründet, unter anderem von Sammy Drechsel und Dieter Hildebrand. In den vergangenen Jahren gab es ziemlich viel Ärger zwischen den Gesellschaftern und 2023 dann eine Insolvenz. Jetzt steht der Neustart bevor mit einem neuen Leiter, mit dem Musikkabarettisten André Hartmann. Am 11. November, am 11.11. wird die Eröffnung gefeiert. Morgen schon wird der Kabarettist im Deutschen Theater in München seine Pläne vorstellen. einem Ausweichquartier. Wo es lang geht für die Lach- und Schießgesellschaft, das wird uns der Chef vielleicht jetzt schon ein bisschen verraten. Guten Abend, Herr Hartmann.
Einen schönen guten Abend aus München.
Sie werden Ihre Pläne in Form einer Kabarettaufführung, glaube ich, morgen vorstellen. Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Wird der Kabarettist Hartmann sagen, was der Chef Hartmann vorhat?
Sehr schön. Vor allem wird der Chef Hartmann natürlich auch immer wieder den Kabarettisten André Hartmann buchen. Nein, Scherz beiseite. Morgen Abend möchte ich in gewohnter Weise, weil ich nun einfach Musikkabarettist und Comedian und Stimmenimitator bin, möchte ich gerne in einem heiteren Abend erzählen, was ich so als künstlerischer Leiter plane und was ich auch schon für Erfahrungen gemacht habe in den vergangenen Monaten.
Sie wollen morgen, glaube ich, auch einen Einblick geben, was Sie auf dem Weg zu dieser Neugestaltung dieser Kabarettinstitution erlebt haben. Können Sie uns da vielleicht ein Beispiel geben?
Also es gibt schon immer wieder interessante Kontakte und Gespräche. Das Ganze hat ja begonnen mit einer langjährigen Freundschaft zu Christian Ude, dem ehemaligen Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München. Und mit dem haben sich schon sehr viele pfiffige Anekdoten zusammengereiht.
Und mit Christian Ude haben Sie auch kabarettistische Erfahrungen. Also Sie haben ihn ja schon mal auch in Ihren Programmen parodiert.
Das ist richtig. Ich war auch schon bei der Fernsehsendung auf dem Nockerberg, wo immer die Politiker dargestellt wird und gedoubelt werden, durfte ich ihn auch schon mal nachmachen. Und ja, insofern kommen da immer wieder sehr nette Anekdoten dabei raus und die versuche ich morgen einfach ein bisschen darzustellen.
Christian Ude ist ja Vorstand auch des Trägervereins, der Ex-Bürgermeister. Kann denn die Nähe zur Politik auch ein Problem werden für einen Kabarettisten?
Die Nähe zur aktuellen Politik möglicherweise ja, aber Christian Ude ist ja nun doch nicht mehr amtierend und insofern als Alt-OB darf er da sich großartig einsetzen und da ist er auch ganz großartig dabei.
Es war schon zu lesen, Sie wollten, Herr Hartmann, zurück zum Kabarett Marke Dieter Hildebrand. Bedeutet das ein Zurück zu den Wurzeln?
Das würde ich tatsächlich so sagen. Ich bin ein traditionalistisch orientierter Kabarettist und Künstler und halte sehr große Stücke auf die gute alte Zeit. Es gibt fantastische Produktionen aus den 60er und 70er Jahren mit und von Dieter Hildebrand. Und wir wollen auf jeden Fall sowas aufleben lassen, möglicherweise mit Neuinszenierungen, aber auch mit Menschen, die auch die alten Werte hochhalten in ihren Stücken.
Die gute alte Zeit bedeutet also Politkabarett alter Schule?
Das klingt natürlich jetzt ein bisschen ab
Altpatina,
ja. Aber nein, wir wollen uns natürlich auch dem aktuellen Markt öffnen. Die Zeiten ändern sich ja immer wieder, aber wir wollen schon auf das Publikum setzen, das auch früher gerne die hohe Kunst und hochwertige Sprache erleben wollten.
Sie haben in einem Interview gesagt, ich liebe die deutsche Sprache und die Hochwertigkeit und die Vielfältigkeit ihrer Möglichkeiten und Wortwitze auf hohem Niveau. Heißt das dann im Umkehrschluss, Herr Hartmann, Sie mögen keine Flachware, keine Comedy?
Ich bin durchaus auch ein Fan mal von Comedy, aber ich finde, dass man das trennen sollte in den Bühnen und diese Bühne soll sich tatsächlich mit überwiegend hochwertiger Kunst beschäftigen. Ab und zu wird wohl auch eine Zote mal fallen dürfen, aber es wird auf jeden Fall ein sehr hochwertiges Theater sein.
Sie sind selbstverständlich auf die Resonanz beim Publikum angewiesen. Inwieweit müssen Sie aber doch vielleicht so ein bisschen dem Trend hin zur Comedy ein Stück weit folgen?
Das wird sich noch zeigen. Ich mache das ja zum ersten Mal, aber ich bin guter Dinge, dass wir da eine sehr gute, gelungene Mischung hinbekommen und dass wir viele Unterstützerinnen und Unterstützer finden werden.
Zurück zu den Wurzeln ein bisschen, also Dieter Hildebrand, Ihr kabarettistisches Spezialgebiet. Allerdings, Herr Hartmann, Sie haben es ja auch gesagt, ist die Musik, nicht die Politik. Was ist das für eine Herausforderung?
Ich denke, dass ich mich persönlich da sehr zurücknehmen werde, also was jetzt Auftritte angeht. Ich bin ständig natürlich auch als Backup verfügbar, auch um vielleicht als künstlerische Leiter einführende Worte zu halten oder auch mal einen kleinen Gag am Klavier darzubieten, auch wenn ein ganz anderer Künstler dran ist an dem Abend. Also ich werde mich da ganz viel rund um das Theater einbringen. Man wird mich ganz viel erleben.
Also ist entscheidend auch für Ihre Arbeit mittelfristig, langfristig sind die ganzen Gäste, die Sie einladen, mit den ganz unterschiedlichen, ja auch politischen Programmen.
Tatsächlich, ja.
Am 11.11. wird die Bühne in Schwabing wieder eröffnet. Die große Spielstätte jetzt im Silbersaal des Deutschen Theaters, die werden Sie weiterhin bespielen. Ist das ein Wagnis, so viele Plätze füllen zu müssen?
Ja, wir haben sogar noch eine dritte Bühne in Haidhausen, also im östlichen Stadtteil Münchens, in der Drehleier. Und alle drei werden immer mal wieder im Jahr 2025 von der Lach- und Schießgesellschaft bespielt. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass dann vielleicht ausnahmsweise mal jemand versehentlich vor der falschen Tür steht an dem Abend und dann ist es doch im anderen Haus. Aber ich glaube, also wir bauen schon auch auf ein Publikum, das sich das sehr wohl merken und unterscheiden kann. Also ansonsten sehe ich da keine Probleme. Es ist sogar sehr befruchtend, finde ich.
Kann ich unser Gespräch folgendermaßen zusammenfassen? Sie sind voller Optimismus und Tatendrang?
Absolut. Und momentan spüre ich einen immensen Rückenwind.
Ein Rückenwind vom Publikum, von der Kommunalpolitik, von den Veranstaltern?
Allgemein, ja, also einen immensen Rückenwind, was das Ganze betrifft. Also alle geben mir guten Zuspruch, wünschen mir Glück und wünschen dem Theater Glück und sind grundsätzlich mal sehr aufgeschlossen.
André Hartmann, der neue Chef der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Morgen stellt er seine Pläne im Deutschen Theater in München vor. Herr Hartmann, danke fürs Gespräch, guten Abend und alles Gute für die Lach- und Schießgesellschaft.
Danke, ich hoffe, wir sehen uns.
Kulturkämpfe gibt es zurzeit in der Slowakei. Dort ist der linksnationale Robert Fico seit einem Jahr wieder Premierminister. Seitdem baut er das Land nach seinen Vorstellungen um, durch eine Justizreform, durch eine Gängelung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und durch massive Eingriffe in die Kultur. Die soll in Zukunft nur noch unterhalten und vermeintlich traditionelle slowakische Werte repräsentieren. Erfolgreiche Manager, Kulturmanager wurden entlassen und durch linientreue Laien ersetzt. Fördergelder und Aufführungen werden gestrichen. Doch es gibt Widerstand gegen diese Politik. Zahlreiche Kulturschaffende haben sich zusammengeschlossen und organisieren Protestaktionen. Vor einem Monat den ersten sogenannten Kulturstreik zum Beispiel in der ganzen Slowakei. Was ist seitdem passiert? Marianne Alleweiß mit einer Bilanz.
Noch gibt es ein vielfältiges Kulturleben in der Slowakei. In der Hauptstadt Bratislava läuft gerade ein queeres Theaterfestival, bereits zum 12. Mal. Doch zum ersten Mal wurde eine Inszenierung abgesagt. Mondstein heißt das Stück aus Tschechien. Am Montagabend sollte es aufgeführt werden im Schauspielhaus des slowakischen Nationaltheaters. Doch die neue Generaldirektorin Susanna Tjapakova verweigerte die letzte Unterschrift. Der regierungstreuen Marketingmanagerin kam der Kooperationsvertrag angeblich zu kurzfristig. Ich glaube wirklich nicht, dass das der einzige Grund war, warum wir nicht zum Festival fahren dürfen, sagt Anna Maršová vom Prager Studio Hrdinu. Wir waren seit dem Frühjahr in Kontakt. Alles war vorbereitet. Das Stück basiert auf einem Roman des preisgekrönten isländischen Autors Sjón, bekannt geworden für seine Songtexte für Björk. Im Zentrum steht ein Außenseiter, der sein Anderssein akzeptiert, auch in sexueller Hinsicht. Für den slowakischen Festivalleiter ist die Absage eine Kampfansage an die queere Bewegung und eindeutig Zensur. Auch der Spielzeitauftakt des Nationaltheaters in Bratislava wäre beinahe ausgefallen. Das Haus vereint Schauspiel, Oper und Ballett. Im August hatte die rechtsnationale Kulturministerin Martina Šimkovičová den erfolgreichen Direktor Matěj Drlička entlassen. Die Premiere von Janáčeks Oper Das schlaue Füchslein war noch unter seiner Leitung entstanden. Bekannte Beteiligte wie die Sopranistin Adriana Kučerová, Lebenspartnerin von Drlička, wollten sich zurückziehen. Das schlaue Füchslein ist ein Manifest der Freiheit. Freiheit, die die Kultur in der Slowakei gerade Schritt für Schritt verliert. Daher habe ich beschlossen, weiterzumachen. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser starken Geschichte, mit dieser wunderbaren Musik und mit unserem Gesang mehr erreichen als mit Schweigen. Vor der Premiere richtete auch die Regisseurin Slava Daubnerová offene Worte ans Publikum. Die Kulturministerin behauptet, die Menschen wollten sich vergnügen. Ich bin aber nicht in die Slowakei zurückgekehrt, um Menschen nur zu vergnügen. Ich will Kunst machen, die nicht die Augen verschließt vor der Realität. Ähnliche Ansprachen sind in diesen Tagen oft zu hören, vor Lesungen oder Ausstellungseröffnungen. Sie sind Teil eines Warnstreiks der Kultur, der seit einem Monat in der Slowakei läuft, organisiert von der Plattform Offene Kultur, zu der sich hunderte Kulturorganisationen und Einzelpersonen im ganzen Land zusammengeschlossen haben. Sie fordern den Rücktritt der Kulturministerin und das Ende von politischen Eingriffen.
Die Slowakei kommt nicht zur Ruhe. Es gibt viel Aufruhr, es gibt eine Art Aufbruchstimmung. Also es wird ein heißer Herbst.
sagt der slowakische Schriftsteller Michal Worecki.
Man sammelt Spenden, man protestiert, man druckt Plakate. Es ist eine überregional sehr sichtbare Initiative, die braucht, glaube ich, aber Ergebnisse. Der Frust ist auch groß.
Das Kulturministerium ignoriert bisher alle Initiativen und lehnt Gespräche ab. Immerhin hat die Regierung von Robert Fico einen besonders umstrittenen Vorschlag zurückgezogen. Als Teil ihres Sparpakets wollte sie die Mehrwertsteuer auf Bücher erhöhen auf europaweit fast einmalige 23%. Die Begründung des Finanzministers sorgte auch im Ausland für Aufsehen. Bücher sind zum Großteil eine Domäne reicherer Einwohnerschichten. Es gibt eine Analyse des Instituts für Finanzpolitik, dass Bücher, leider Gottes, aber so ist es, zum Großteil von reicheren Menschen gekauft werden. Nach Zweifeln an dieser angeblichen Analyse und Protesten aus der stark gebeutelten slowakischen Buchbranche wird der Mehrwertsteuersatz auf Bücher, Zeitungen und Zeitschriften nun sogar sinken von 10% auf 5%.
30 Tage Proteste gegen Robert Fico, wütende KünstlerInnen in der Slowakei, Marianne Allweis berichtete.
Es ist ein Event von Musikschaffenden für Musikschaffende. Die Veranstaltung Polyton in Berlin, organisiert von der Akademie für populäre Musik. Auf dem Programm stehen verschiedenste Themen. So wollen die Veranstalter Frauen für technische Berufe in der Musikwelt gewinnen. Es geht um psychische Gesundheit, den CO2-Fußabdruck von Streaming oder Rassismus in Songtexten. Höhepunkt ist die Verleihung des Preises Polyton am Mittwoch. Er gilt als Nachfolger des Echo. Die Sprecherin von Polyton, die Musikerin Balbina, sagte im Deutschlandfunk, der Preis wolle den Mainstream genauso wie Independent-Musik in den Vordergrund rücken.
Das ist eigentlich so der USP, würde ich sagen, dass es eben von Musikschaffenden für Musikschaffende ist, die Qualität oder beziehungsweise einen Eindruck mitgeben, welche ProtagonistInnen dieses Jahr was Besonderes gemacht haben. Und so sind Helene Fischer und Shirin David genauso nominiert wie Kabouché, ein Newcomer, der eher im Indie-Bereich unterwegs ist. Also wir versuchen wirklich verbindend zu sein. Schlager ist genauso wichtig wie Indie-Rap. Technomusik ist genauso wichtig wie Pop von Nina Chuba.
Die Musikerin Balbina, Sprecherin der Akademie für populäre Musik für den Polyton. Der Ludwig Mülheims Theaterpreis geht in diesem Jahr an die nonbinäre Person Sascha Marianna Salzmann. Salzmann erzähle über gesellschaftspolitische Umbrüche und Zeitenwenden und mache dadurch Interferenzen zwischen Vergangenem und Gegenwart deutlich, so begründete heute die Jury ihre Entscheidung. Salzmann schreibt Theaterstücke und Essays, arbeitete an zahlreichen Theatern, lehrte an Universitäten und veröffentlichte 3 Romane. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis wird am 18. November zum 10. Mal in Köln verliehen. Die Kunst in der Moskauer Tretjakow-Galerie fällt der Zensur zum Opfer. Das befürchtet zumindest der in Westeuropa lebende Kunstkurator Andrei Jerofejew. Er kritisiert in einem offenen Brief, dass die Abteilung für neueste Strömungen der Galerie geschlossen werden soll. Und er ist nicht allein. Rund 200 Kunsthistoriker, Künstler und Sammler haben den Brief unterschrieben. Jerofejew hatte die Abteilung 2002 bis 2008 geleitet. In seinem Schreiben erinnert er daran, dass vor rund 100 Jahren schon einmal die Abteilung der neuesten Kunstströmungen liquidiert wurde, wodurch Werke der russischen Avantgarde verloren gingen. Heute gibt es wieder einen Star-Auflauf im Weißen Haus, wenn die US-Regierung Künstler und Intellektuelle für ihre Verdienste auszeichnet. Zu den Künstlern und Künstlerinnen, die von Präsident Biden mit der National Medal of Arts geehrt werden, gehören unter anderem Filmregisseur Steven Spielberg, Hip-Hop-Ikone Missy Elliott sowie die Schauspielerin Eva Longoria und die Rapperin Queen Latifah.
Alexei Nawalny, 47 Jahre, wurde der russische Oppositionsführer alt. Im Februar ist er in einem Straflager in der Arktisregion unter nach wie vor nicht wirklich geklärten Umständen gestorben. Er sollte dort eine 19-jährige Haftstrafe verbüßen. Jetzt werden morgen posthum seine Memoiren erscheinen. Der Titel Patriot, Florian Kellermann. Das Buch ist bereits in Auszügen bekannt. Wie schätzen Sie das denn ein? Erlauben Nawalnys Memoiren einen neuen Blick auf seine Person?
Vielleicht sollte man zunächst mal auch noch sagen, dass es natürlich eine posthum herausgegebene Autobiografie ist, die aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist. Da ist zu einem der Teil, den er selber als Autobiografie begonnen hat, als er in Deutschland war, zur Behandlung seiner Vergiftung. Und dann aber auch andere Teile, die aus seiner Haft stammen und die von dort herausgeschmuggelt wurden und die aber hier zusammengefügt wurden mit dem ersten Teil. Ich meine, er hat die als 44-Jähriger begonnen, das ist natürlich auch ungewöhnlich. Und man kann schon sagen, es ist keine typische Politiker-Autobiografie. Das heißt, es ist weniger ein Blick hinter die Kulissen. Da gibt es natürlich auch Teile, die neu sind, die man nicht so weiß. Die Beschreibung seiner Kindheit in der Familie eines Soldaten. Aber wichtiger als die Wissensvermittlung, denke ich, ist hier die Darstellung, wer dieser Mensch Nawalny war. So will er sich selber darstellen, furchtlos, mit einem klaren moralischen Kompass, mit einer erstaunlichen Distanz zu sich selbst. Da soll eben etwas von ihm übrig bleiben. Das ist ihm offenbar sehr wichtig, dieser Mensch, der dann im Gefängnis seine Existenz ja auch nochmal auf existenzialistische Weise anders spürt, weil er eben merkt, was ihm alles entgeht an Leben durch seine Entscheidung, nach Russland zurückzukehren 2021. Mhm. Und übrig bleiben soll natürlich auch ein Vorbild für den Kampf gegen die Autokratie in Russland. Das macht er auch deutlich, indem er quasi praktische Tipps gibt, wie man sich im russischen Gefängnis verhält, um nicht verrückt zu werden.
Und er wusste natürlich seit Jahren, dass er äußerst gefährdet ist. Herr Kellermann, Nawalny geht auch auf seine Zeit in der Haft ein. Wie wirkt er denn in diesen Passagen? In welchem Ton schreibt er?
Er schreibt diese Passagen in verschiedenen Tonalitäten, würde ich sagen. Ich würde da drei unterscheiden. Zum einen diese nüchterne Beschreibung des Gefängnisalltags, die Folter, die er erlebt hat, 295 Tage allein in Isolationshaft. Er beschreibt es immer als System, was er da erlebt. Das heißt, es bezieht sich das nicht auf sich, sondern eben auf das Gefängnissystem in Russland insgesamt, das den Menschen brechen soll. Also du sollst dich wie im Dreck fühlen, schreibt er. Da kommen dann auch Metaphern vor, aber präzise ausgewählte, wie zum Beispiel, du fühlst dich wie ein Fisch, der ans Ufer geworfen wurde. Das geht also hier um den Menschen an sich, der dort in so einem Gefängnis sitzt. Das erinnert meiner Ansicht nach an die Bücher wie Archipel Gulag von Solzhenitsyn. Zweite Tonalität, die Würdigung seiner ihm Nahenstehenden. Das ist sehr emotional, für die Frau Julia vor allem. Und die dritte ist diese humoristische Distanz, mit der er berichtet, die fast unglaublich ist. Wenn er zum Beispiel schreibt, ja, wenn sie mich töten, dann bekommt meine Familie eben zunächst mal einen Vorschuss auf dieses Buch hier und dann bekommt sie die Tantiemen, denn so ein Tod im Gefängnis, das ist ja dann auch wirklich was, was, wenn das ein Buch nicht befördern kann, ja, was denn sonst?
Das Buch trägt den Titel Patriot. Das ist ja ein schillernder Begriff, der gerne von allen möglichen Seiten benutzt wird. Was meint denn Nawalny mit Patriotismus?
Es ist mir bisher nicht ganz klar, aus dem, was ich lesen konnte, ob er den Titel selber gewählt hat. Ich denke mal eher nicht. Ich denke, dass er von seiner Frau Julia stammt. Und das ist dann natürlich, das ist dem Buch so einen Titel zu geben, auch ein politischer Akt. Er soll eben ihn als Politiker, der über seinen Tod hinauswirkt, markieren. Patriot ist ein positiver Begriff in Russland, ganz klar. Und ist natürlich gemeint als der Patriotismus eines Menschen, der sein Leben für die Zukunft seines Landes gegeben hat. Ich denke, das kann man ja auch so sagen. Trotzdem scheint mir in dem Buch, von dem, was ich bisher gelesen habe, die Reflexion ein bisschen zu kurz zu kommen. Denn Nawalny hat sich in seiner Beziehung zur russischen Gesellschaft ja auch entwickelt. Es gab diese nationalistische, auch xenophobe Phase, zeitweise auch imperialistische Attitüde gegenüber der Ukraine. Später hat er sich davon distanziert. Solches sollte nochmal, denke ich mal, in der Autobiografie eigentlich neu reflektiert werden. Man kann es wohl nicht erwarten von diesem Buch, wenn man bedenkt, wie es entstanden ist.
Nawalnys Ehefrau Julia ist die Herausgeberin. Welches Interesse verfolgt sie denn mit der Veröffentlichung? Ist das eine reine Erinnerung an die Leistung ihres verstorbenen Ehemannes oder soll das Buch vielleicht auch ein Stück Politikum sein?
So stellt sie es dar. Sie sagt, ich will erinnern an ihn. Ich will, dass auch seine Stimme auch nach dem Tod noch gehört wird. Aber es ist natürlich auch eine politische Handlung. Sie sagt in einem Interview mit der BBC, sie würde gerne als Präsidentschaftskandidatin antreten in Russland, wenn es freie Wahlen gäbe. Ich würde nicht so sehr weit gehen zu sagen, sie schlägt jetzt Kapital aus diesen Erinnerungen, aber natürlich ist seine Biografie etwas, was sie zu einer Person macht, die innerhalb der russischen Opposition eine Führungsrolle beanspruchen kann. Da gibt es Grabenkämpfe zwischen dem Nawalny-Lager und dem Chodorkowski-Lager zum Beispiel. Auch innerhalb des Nawalny-Lagers gibt es diese Kämpfe. Und da positioniert sie sich natürlich auch stärker dann mit so einem Buch.
Was glauben Sie, Herr Kellermann, wird das Buch in Russland zur Kenntnis genommen, vielleicht sogar diskutiert werden?
bisher nur von Russinnen und Russen, die im Exil sind. Auch da ein bisschen zurückhaltend oder auch nicht so ausführlich und eingehend, wie ich das erwartet hätte. Da ist das Echo ziemlich positiv, weil sich eben die äußern, die auch Nawalny gemocht haben. Die anderen bisher nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob es jemals tatsächlich in Russland selber von den Menschen, die dort sind, gelesen werden wird. Im Moment denke ich, es ist sehr fernes von der russischen Lebenswirklichkeit, aber das kann sich ja auch noch ändern.
Florian Kellermann über die Memoiren von Alexei Nawalny, die morgen unter dem Titel Patriot veröffentlicht werden. Auch heute beschäftigt uns wieder die sogenannte Washingtoner Erklärung. 1998 hatten sich 44 Staaten verpflichtet, Werke der Raubkunst zu identifizieren, Vorkriegseigentümer oder Erben ausfindig zu machen und gerechte und faire Lösungen für die gegebenenfalls geraubten Kunstwerke zu finden. Es hat lange gedauert, bis diese Selbstverpflichtung zu wirken begann. Im Buchheim-Museum am Starnberger See in der Nähe von Bernried hat jetzt ein Forschungsprojekt zur Provenienzforschung von knapp 200 Papierarbeiten von Brücke-Künstlern wichtige Ergebnisse gebracht. Lothar Günther Buchheim, der Autor, Verleger, Filmemacher, war ein leidenschaftlicher Kunstsammler und hat eine bedeutende, vielseitige Sammlung aufgebaut. Stefan Koldehoff wird uns die Ergebnisse jetzt einordnen. Herr Koldehoff, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Washington-Erklärung von 1998 und dann die Provenienzforschung des Buchheim-Museums ab 2017. 19 Jahre liegen da dazwischen. Warum hat das so lange gedauert?
Das ist in der Tat eine ziemlich lange Zeit. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Washingtoner Erklärung, die dann ja ein Jahr später nochmal von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden für Deutschland bestätigt wurde, dass die eigentlich nur für Museen in öffentlicher Trägerschaft, also Bund, Länder und Kommunen gilt. Und das Buchheim-Museum wird nach wie vor von der Stiftung getragen, auch wenn es öffentliche Zuschüsse bekommt. Aber das heißt, eigentlich wäre man nicht unbedingt verpflichtet gewesen, das zu tun. Dass man jetzt 2017 doch zum ersten Mal Gelder beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste für so ein Projekt abgerufen hat, damals ging es mir erst noch um die Gemälde und inzwischen beim dritten Projekt schon ist, das ist eigentlich schon eine ganz gute Entwicklung. Aber schneller hätte es in der Tat auch gehen können. Lag vielleicht auch ein bisschen am Sammler.
Der Träger des Museums ist seit 1995 die Buchheim Stiftung, also ein privates Museum, kein öffentliches Museum. Und das ist der Grund für diese Verzögerung?
Ich glaube, dass es damit zusammenhängt. Und wie gesagt, also wenn man mal das Vergnügen hatte und ich hatte es, Herrn Buchheim zu treffen, dann war Provenienzforschung für ihn kein großes Thema. Das war vielleicht zu seiner Zeit auch noch nicht unbedingt was, wo man sich mit auseinandergesetzt hat. Also nochmal, dass die jetzt Verantwortlichen da die Meinung geändert haben, sich nach Magdeburg ans Zentrum gewandt haben und gesagt haben, wir hätten gerne Unterstützung, ist eigentlich aller Ehren wert.
Bei knapp 70% der untersuchten Werke ist der Verbleib zwischen 1933 und 1945 nicht eindeutig geklärt. Hier bestehen also Herkunftslücken, doch es gibt keinerlei Hinweise ganz offensichtlich auf einen NS-verfolgungsbedingten Entzug. Weitere Recherchen seien, so heißt es nun, jedoch nur bei 0,5% der Werke erforderlich. Das klingt ja wirklich nach einem glasklaren Widerspruch, Herr Koldehoff. Wie erklärt sich das?
Wenn man das jetzt mal konkret umrechnet auf die 200 Blätter, die da untersucht worden sind, dann ist es genau eine Arbeit, nämlich eine Zeichnung von Erich Heckel. Das liegt einfach daran, dass man bei manchen Werken so schnell nicht weiterkommt. Also es gibt in der Provenienzforschung die berühmten drei Ampelfarben, Rot, Gelb, Grün. Rot bedeutet, oje, da wissen wir, es ist NS-Raubkunst. Grün heißt, alles in Ordnung, zum Beispiel, weil Heckel auch nach 45 noch gezeichnet und Buchheim gesammelt hat. Und bei Gelb, beziehungsweise es gibt sogar im Buchheim-Museum auch noch die Abstufung Orange, da ist es eben so, wir haben jetzt auf den ersten Blick keine konkreten Hinweise darauf, dass das mal einer jüdischen Familie zum Beispiel abgepresst worden ist. Aber so ganz sicher können wir da auch nicht sein. Und es ist ein bisschen unglücklich ausgedrückt, nur bei 0,5%, also nur bei dem Heckel, da müssen wir dringend weiterforschen. Da liegt die Betonung, glaube ich, auf dem dringend. Ich habe vorhin gesprochen mit Johanne Lisewski, das ist die Provenienzforscherin im Buchheim-Museum. Und die hat gesagt, nein, natürlich müssen wir bei allen Blättern, bei denen wir noch keine Klarheit haben, weitermachen. Aber dieses eine, diese 0,5%, die haben jetzt mal erst Priorität.
Wenn jetzt noch diese ausstehende Recherche, diese einzige Recherche beendet, ist es damit dann das Thema Provenienz für das Buchheim-Museum abgeschlossen? Jetzt jenseits mal von den ersten und zweiten Blicken, die vielleicht noch irgendwann mal kommen werden?
Nein, ich glaube, dass das nicht so ist. Und dessen ist man sich unten am Starnberger See auch durchaus bewusst. Denn es gibt ein Buch des Sohnes von Lothar Günther Buchheim, in dem er 2018 schreibt, dass sein Vater auch aus der DDR Bilder bezogen habe, um es mal vorsichtig auszudrücken. Konkret schreibt er, der ist zur Leipziger Buchmesse als Maler, der er auch war, mit einem Gepäckkofferraum voll von Malutensilien, Staffeleien, Farben, gerollten Leinwänden gefahren. Und als er zurückkam, da hat er dann manchmal Bilder mit darunter gemogelt, sozusagen, die er in der DDR Sammlerinnen und Sammlern abgekauft hatte. Wohl auch wertvolle expressionistische Bilder. Nochmal ist die Darstellung des Sohnes. Der Vater, der da schon gestorben war, konnte sich dazu nicht mehr äußern. Ob das also stimmt, ist die andere Frage. Aber auch da sagt Johanne Lisewski, müssen wir natürlich noch ran. Und nicht nur da, es gibt auch Objekte mit Bezug zum kolonialen Erbe. Lothar Günther Buchheim hat ja vom Orangenpapier, in das Orangen eingewickelt werden, bis hin zum großen expressionistischen Meisterwerk eigentlich alles gesammelt, was nicht nied- und nagelfest war. Also auch in dem Bereich gibt es dann Kolonialkunst noch Bedarf.
Also das wird eine Fortsetzung geben, so oder so. Ich will noch, Herr Kolderhoff, kurz auf eine Meldung eingehen, die uns heute auch erreicht hat, ebenfalls zum Thema Provenienzforschung. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin wird 5 Werke an die Erben der Galerie Matthiesen restituieren. Die Stiftung spricht von einer fairen und gerechten Lösung, die mit den Erben gefunden wurde. Wie schätzen Sie diesen Vorgang ein?
Ich glaube, dass das dort tatsächlich gelungen ist. Und das ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass auch ohne Anrufung der beratenden Kommission oder demnächst von Schiedsgerichten sowas zwischen Anspruchstellern und Museen möglich ist. Da geht es um 5 Altmeistergemälde. Die Galerie Matthiesen war eine der ganz, ganz wichtigen Galerien in Berlin im Tiergartenviertel vor dem Zweiten Weltkrieg. Die haben von alten Meistern bis zu Vincent van Gogh eigentlich alles gehandelt. Und dass man da jetzt einsieht, ja, auch diese jüdisch geführte Galerie musste unter NS-Druck aufgeben, hat Bilder verloren und wir geben 5 zurück. 1 dürfen wir dafür behalten. Das klingt für mich tatsächlich nach einer fairen und gerechten Lösung.
Provenienzforschung am Buchheim-Museum am Starnberger See und auch an der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Hintergründe hat uns Stefan Kolderhoff erläutert. Und nun folgt hier der Blick in die Feuilletons, heute von Tobias Wenzel.
Ist das echter Weltverdruss oder ein Bühnenstück in Buchform? Fragt Thomas Steinfeld in der Süddeutschen Zeitung in seiner Besprechung des Prosabandes Das Schattengetuschel von Botho Strauß. Steinfeld ist sich selbst unsicher, ob wir im Text die Verbitterung des Autors selbst lesen oder eben nur Worte einer teils szenisch wirkenden Figurenrede. Lust auf das Buch macht Steinfeld, indem er daraus etwa diesen poetischen Satz zitiert. Im Mittag lehnte eine warme Joggerin an ihm. Wie angeweht lehnte sie an seiner Schulter. Solch ein Anlehnen würde Peter Thiel, der in Deutschland geborene US-amerikanische Tech-Milliardär, vermutlich als Bedrohung empfinden. Denn Thiel wolle sich von der Gesellschaft, vor allem von den Nichtreichen, abkapseln, erläutert Isolde Karim in der Taz und zitiert Thiel so. Ich glaube nicht länger, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind. Thiel strebe nämlich eine Freiheit von der Gesellschaft an. Denn Gesellschaft wie auch der Staat seien für Thiel lästige Beschränkungen. Was Thiel vorschwebt, ist eine Herrschaft der wenigen, eine Elitenherrschaft. In dieser Form scheint ihm Politik doch zulässig, als oligarchische Diktatur, die nur auf den Eigennutz der Herrschenden zielt und sich vom Gemeinwohl verabschiedet, schreibt Isolde Karim weiter in der Taz. In der Antike galt die Oligarchie als eine Verfallsform der Aristokratie. Heute ist sie zu einer Verfallsform der Demokratie geworden. So eine Oligarchie dürfte ganz im Sinne von Donald Trump sein. Der wiederholt seine Lüge, Haitianer würden den Menschen in Springfield ihre Haustiere wegfuttern. Man müsse etwas nur oft genug behaupten, dann würden die Menschen daran glauben, sagte Donald Trump einmal. Bei der 84 Jahre alten Wally aus Cleveland, Ohio, hat Trumps Vorgehen offenbar gefruchtet. Melanie Mühl hat vor Ort mit Wally gesprochen und zitiert sie in der Frankfurter Allgemeinen so. Eine Katze um Weihnachten herum zu essen, ist dort wie bei uns einen Truthahn zu essen. Das kann Melanie Mühl nicht kalt lassen, denn Wally gehört zu ihrer US-amerikanischen Familie. Meine erste Begegnung mit Demokraten, Trumpisten, Waffennarren und alle gehören zu meiner Verwandtschaft, schreibt sie im Untertitel zu ihrem Artikel. Ein anderes Familienmitglied aus Cleveland habe mit einer rechtsradikalen und als terroristisch eingestuften Miliz sympathisiert und verteidige sie nun noch immer. Allerdings habe dieser Mann mittlerweile seine eigene Gruppierung gegründet, schreibt Mühl weiter in der FAZ. Als Zufluchtsort hat die Gruppe eine Farm, nicht weit entfernt und auf einem großen Stück Land gelegen. Eine letzte Bastion. Dort haben sie Nahrungsmittel, Gras, Gasvorräte, Benzin, Solarpanels und Waffen. Tonnenweise Waffen. Da kann man mit der Journalistin Mitleid bekommen. Klingt, als bräuchten die meisten ihrer US-amerikanischen Verwandten dringend eine ganz große Tüte voll Bildung. Die 84-jährige Wally etwa glaubt nicht an den menschengemachten Klimawandel und hält Kamala Harris für eine Lügnerin und Kommunistin. Für was würde Wally dann wohl Sarah Wagenknecht halten? Für einen stalinistischen Teufel? Hans Zippert hat bei Wagenknecht auch so seine abenteuerlichen Vorstellungen. Allerdings sind die in seinem Fall mit der Lust an satirischer Übertreibung zu erklären. Gerade hat Wagenknecht von dem möglichen Koalitionspartner in Thüringen, der dortigen CDU, gefordert, sich von Friedrich Merz zu distanzieren. Schon nächste Woche könnte Sarah Wagenknecht die Einrichtung einer ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Schwerin fordern, sowie den Ausstieg Thüringens aus dem Euro, schreibt Zippert in seiner Kolumne für die Welt. Die Aufstellung einer Putin-Statue vor dem Landtagsgebäude, Strafzölle für Musik aus den USA und die Einführung von Bezugsscheinen für Südfrüchte.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.